Und hier ist Penta Radio, die monatliche Radiosendung vom Chaos Computer Club Dresden. Nachzuhören bei c3d2.de im Netz, jederzeit zeitsouverän und live auch bei Coloradio 98,4 und 99,3 MHz in Dresden, immer am vierten Dienstag im Monat. Und es ist nun mal der Dezember 2019 gerade, deswegen ist dieser vierte Dienstag im Monat der 24. Dezember. Aus irgendwelchen Gründen hat keiner von uns Lust, zu dem Termin live ins Studio zu kommen, deswegen zeichnen wir heute eine Woche früher auf, am 16. Dezember. Und wir fangen wie immer an mit News. Und sobald wir dann die News abgearbeitet haben, kommen wir zu unserem Hauptthema für heute. Das ist nämlich das Stück 2084, das am 14. Dezember, also am Samstag?
Ja.
Oder Sonntag?
Samstag.
Samstag. Seine Uraufführung hatte in der kleinen Bühne des Staatsschauspiels Dresden. Und wir haben dazu zu Gast Polaris und Cap. Schönen guten Abend.
Hi.
Und das hören wir dann nachher. Wie gesagt, wir fangen wie immer an mit News. Und unsere News fangen diesmal an mit Problemen mit Zentralisierung. Das ist ja so ein wiederkehrendes Motiv, das wir hier häufiger haben. Zentralisierung, nicht so eine gute Sache, oder?
So ein zentrales Eisenbahnnetz ist schon ganz nett.
Mhm. So öffentliche Güter, ja. Da ist es manchmal schon ganz hilfreich, irgendwie so eins zu haben, was alle benutzen können. Und ein so ein zentrales Gut ist auch unser Domain-Name-System. Das hatten wir auch ausführlich vor zwei Folgen in der Folge vom Oktober. Wie war's? Gibst du mir deine Nummer oder muss ich DNS fragen? Genau. Hatten wir das DNS-Domain-Name-System besprochen und da gab es gerade jetzt einen großen Aufreger, nämlich wurde die .org-Domain verkauft, also die .org-Top-Level-Domain. Und die ist in dem Sinne interessant, dass es eigentlich so eine Domain ist, die dafür gedacht ist, dass dort alle möglichen gemeinnützigen Organisationen ihre Webseiten betreiben können. Und deswegen hat man auch in den Frühzeiten des Internets dort mal Preisbeschränkungen auferlegt, dass die Preise für diese .org-Domain-Namen nicht schneller steigen dürfen als bestimmte Grenzen. Das wurde am 13. Mai von der ICANN, von der, oh Gott, ich hätte die Abkürzung nachgucken sollen, die International Commission of Assigned Numbers und irgendwie sowas.
Names and Numbers.
Wurde diese Preisbeschränkung aufgehoben. Es gab dazu auch eine öffentliche Aussprache, wie man das ja auch zum Beispiel von dem Thema Netzneutralität in den USA auch kennt, dass da irgendwie solche öffentlichen Aussprachen stattfinden, wo Leute ihre Kommentare abgeben können. Und es gab tatsächlich sechs Kommentare, die sich dafür ausgesprochen haben und etwa 3000, die dagegen waren. Und das ist natürlich ein völlig eindeutiges Ergebnis, deswegen hat die ICANN dann dafür gestimmt, das aufzuheben.
Trivial.
Das war am 13. Mai. Dann am 13. November, also genau 6 Monate später, hat sich dann ein Kapitalgeber, nämlich Ethos Capital, die auch wirklich wenige Tage davor erst wirklich gegründet wurden, angekündigt, dass sie den Betreiber dieser .org-Domainnamen, nämlich die Public Internet Registry, kaufen wollen. Für einen, ich glaube, Milliardenbetrag tatsächlich, einstelligen Milliardenbetrag mindestens.
Aber Ethos Capital, das klingt doch sehr ethisch. Ja, da kann nichts absolut schiefgehen, ja, würde ich sagen.
Nee, es gibt da auch überhaupt keine personalen Verstrickungen zu den Führungsschichten bei der ICANN, zu vergangenen ICANN-Präsidenten und so weiter. Wir haben dazu einen Link, wo man sich das in den Shownotes nochmal durchlesen kann. Ja, das klingt alles schon so ein bisschen fishy. Dementsprechend gab es dann auch eine Petition, nämlich safe.org, unter der passenden Webseite safe.org.org. Haben wir auch in den Shownotes.
Aber nur mit einmal .org. Ja. Also es langt safe.org, nicht
naja,
safe.org.org.
Naja, das erste .org ist halt ausgeschrieben. Ne? Deswegen ist das, guckt in die Shownotes, da ist der Link drin, dann besteht keine Verwirrung. Und da gibt es bis jetzt 18.000 Unterschriften und auch einige sehr bekannte Organisationen sind da dabei unter den Unterzeichnern. Wikimedia ist dabei, Creative Commons ist dabei, jede Menge bekannte Namen aus diesem ganzen Gemeinnützigkeitsumfeld. Und jetzt hat die ICANN angekündigt, dass nachdem jetzt diese 30 Tage, die sie das eigentlich nach ihren Statuten prüfen können, so eine Übernahme, haben sie jetzt angekündigt, wir brauchen nochmal 30 Tage. Das müssen wir uns nochmal angucken. Haben eine Pressemitteilung rausgegeben, die sich sehr nach solchem üblichen Blümchen-PR-Sprech anhört. Von wegen, wir nehmen natürlich alle ihre Sorgen sehr ernst. Bitte bleiben Sie in der Leitung. Die nächste freie Ethikkommission ist für Sie reserviert. Das werden wir mal sehen, da werden wir wahrscheinlich dann nächsten Monat euch Updates dazu geben können, wie es da jetzt weitergeht. Ich habe auf jeden Fall meine eigenen .org-Domains schon mal, soweit es geht, in die Zukunft renewed, um noch die jetzigen Preise einzutüten. Naja, das ist halt immer das Problem mit der Zentralisierung, aber ja, so eine wichtige Infrastruktur wie das DNS ist halt auch nicht so trivial zu dezentralisieren. Und wenn wir schon bei Dezentralisierung sind, eine News, die mich so ein bisschen verwundert zurückgelassen hat, vor ein paar Tagen hat Jack Dorsey, der Chef von Twitter, auf Twitter angekündigt, dass er jetzt einen offenen Standard für Social Media entwickeln lassen möchte, wo sich alle Akteure dezentral versammeln können und sich dezentral vernetzen können zu einem weltumspannenden Netzwerk, was auch zensurresistent ist und alles Mögliche, und dass er dafür gern auch Blockchain-Technologie nutzen möchte.
Was?
Ja, genau. Das war halt auch so ein bisschen meine Reaktion darauf. Ich habe da so ein bisschen gesessen, so, hä? Und auch die Kommentare, die ich dazu gelesen habe, waren sich da nicht so ganz sicher, was das jetzt sein soll. Also es ist einerseits natürlich eine tendenziell positive Sache, wenn sich mal so ein wichtiger Akteur zu einer bisschen mehr Dezentralisierung bekennt. Und es wurde natürlich auch dann gleich gesagt, ja, es gibt doch schon alle möglichen Protokolle dafür. Es gibt ActivityPub, was von Mastodon und von GNU Social verwendet wird. Könnte sich da Twitter nicht einfach anbinden? Was irgendwie auch ein bisschen merkwürdig ist, weil Twitter hat jetzt die letzten Jahre alle möglichen Third-Party-Clients zugenagelt, explizit, damit man natürlich durch ihren eigenen Client durchgehen muss, damit man auch schön die ganze Werbung sieht und auch schön das ganze Tracking mitmacht. Wie soll das dann eigentlich alles funktionieren? Also es ist alles so ein bisschen merkwürdig.
Nee, das soll zensurresistent sein, dann kannst du auch die Werbung nicht mehr zensieren.
Ja, ich denke mal hauptsächlich, dass die Intention von dem Herrn Dorsey ist, dass er dann halt einfach sagen kann, ja, moderieren können wir leider nicht mehr, das ist jetzt hier alles dezentral, wir können hier gar nichts mehr blockieren oder löschen oder sowas. Das haben die Leute halt alles auf ihren eigenen Servern zu liegen, ne? Vielleicht ist das auch einfach der Versuch, da nochmal irgendwie eine bestehende technische Situation einzutüten, bevor die Regierungen noch strikter werden, was die Zensurierung und Löschung von welchen Kommentaren angeht.
Wobei es natürlich schon irgendwie ihr Geschäftsmodell so ein bisschen in Frage stellt. Also keine Ahnung, wie das dann genau funktionieren soll.
Ja, es ist alles noch ein bisschen merkwürdig. Aber wir sind ja prinzipiell immer für offene Standards. Also gucken wir einfach mal, was passiert. Wenn im Zweifelsfall jetzt Mastodon noch ein zweites offenes Protokoll implementiert, dann sei es halt drum. Dann werden die das sicher mit Freuden machen, wenn sie dann mit Twitter automatisch vernetzt sein können und dann die Leute davon da auch irgendwie systematisch abziehen können. Eine andere Sache in der Richtung offener Standards, eine Sache, die leider jetzt nicht mehr so offen ist wie früher, nämlich Fuse für macOS. Und Fuse, wer es nicht kennt, ist im Prinzip die File System User Space Emulation oder File Systems in User Space, irgendwie sowas. Ja. Also es geht darum, dass Dateisystemtreiber, die normalerweise Teilen des Betriebssystems sind, als Programm im Betriebssystem einfach mitlaufen, nicht als irgendein privilegiertes System im Kernel drin stecken, sondern als ganz normales Programm, als Endanwendung mitlaufen. Und bei Linux ist das halt durch Fuse for Linux halt sichergestellt, und da gibt es alle möglichen Dateisysteme, die damit implementiert sind. Und unter macOS gibt es auch eine Implementation, die Fuse heißt, halt Fuse for macOS. Und die ist jetzt seit neuestem nicht mehr Open Source. Die Geschichte dahinter ist, dass der Entwickler, der das macht, wirklich nur ein einziger Entwickler ist, der das halt als Hobby betreibt, und das wird dann halt, wenn er das dann veröffentlicht, von allen möglichen Firmen genommen und ihre Produkte eingebaut. Also alle möglichen Firmen bauen dann halt ihre konkreten Dateisysteme mit dieser Fuse-Technologie, und er kriegt dann natürlich keinen Cent davon, und das war ja jetzt halt irgendwann leid und hat jetzt halt einfach gesagt, okay, wenn ihr das Fuse fürs neueste macOS haben wollt, was halt alle eure Kunden haben und was ihr dringend braucht, um irgendwie euer Geschäftsmodell weiter zu finanzieren, dann könnt ihr jetzt mal Geld einwerfen. Also der Fuse 3.9 Release, der jetzt auf GitHub liegt, der ist nur noch so ein README-MD, wo drin steht, hier bitte zahlen.
Okay, hätte man das nicht über, naja gut, vielleicht hätte man das auch anders über die Lizenz lösen können, dass man es sozusagen so einschränkt, dass man für bestimmte Anwendungen dann was zahlen muss, aber gut.
Ja, es ist eine frustrierend strikter Einschnitt, aber rein menschlich kann ich das durchaus nachvollziehen.
Ja, nee, das ist schon nachvollziehbar, warum jemand das dann potenziell mal sowas tut.
Aber es sieht nicht alles schlecht aus im Bereich Open Source. Wir haben tatsächlich eine gute Nachricht. Bei Logbuch Netzpolitik haben sie ja seit neuestem einen Jingle für die gute Nachricht, weil es ja auch ab und zu mal eine gibt. Und wir haben auch eine gute Nachricht, nämlich kommt jetzt im Linux-Kernel 5.6, also im übernächsten Kernel, endlich WireGuard dazu.
Yay!
Yeah. Hey.
Möchtest du den Hörern noch erzählen, was daran toll ist?
Also prinzipiell WireGuard ist ein VPN-Protokoll. Also VPNs sind ja über die letzten Jahre jetzt ein bisschen mehr ins öffentliche Bewusstsein gerückt, auch durch das Marketing von diversen Firmen, die sowas anbieten. Also ein Virtual Private Network, das heißt, ich verbinde mich zu irgendeinem entsprechenden Server und dann werden alle meine Kommunikationen dann erstmal verschlüsselt übertragen zu dem Server und gehen dann erst da von dort aus ins böse weite Internet, sodass man mir nicht unbedingt mitlesen kann, was ich hier tue. Das ist zum Beispiel hilfreich, wenn man in einem öffentlichen WLAN ist, wo prinzipiell jeder mitlesen könnte, zumindest wenn man nicht sowieso verschlüsselt surft, was auf den meisten Webseiten der Fall ist. Dann ist es eventuell eine ganz gute Idee, wenn man zu so einem VPN greift, erstmal alles durch das VPN schickt und dann erst dahinter geht es dann in das tatsächliche Internet raus, dann kann zumindest der Typ, der im WLAN neben mir sitzt, nicht mehr mitlesen, was ich hier gerade alles mache.
Aber schaut nach, welche VPN-Anbieter ihr benutzt, denn irgendwie einer, der da immer ganz groß Werbung auf YouTube zum Beispiel schaltet, die hatten da auch irgendwie zuletzt so leichte Verluste an Daten.
Datenreichtum heißt es heutzutage. Genau, da bei NordVPN gab es Datenlecks. Naja, das ist ja das Problem. Wenn die Leute halt sich entscheiden, halt ihr ganzes Budget für Marketing auszugeben, dann bleibt halt nicht mehr so viel für Sicherheit übrig. Denn diese Produkte haben halt gewisse Preise und das Geld kannst du halt verteilen auf gewisse Weise. Und naja, von daher guckt eher nach den Anbietern, die bei euren befreundeten Hackern einen guten Leumund haben. Also wir haben hier auch für einen bestimmten VPN-Anbieter eine ganze Kiste voll Sticker rumzuliegen. Aber ich denke mal, das müssen wir jetzt hier nicht als unbezahlte Werbung im Radio machen. Das könnt ihr gerne herausfinden, wenn ihr uns hier privat mal fragt oder euren Hacker eine Tür weiter. Ihr habt doch sicher alle einen Hacker eine Tür weiter, oder? Genau, aber wer so einen VPN-Dienst anbietet, braucht natürlich dafür eine entsprechende VPN-Software und eine derartige ist WireGuard. Das ist ein relativ junges Produkt und checkt so einmal alle Boxen ab, die man eigentlich bei so einem VPN haben möchte. Es ist kompakt, schlank, verwendet aktuelle Krypto, ist schön schnell und kommt halt jetzt in den Linux-Kernel rein, sodass man das auch gleich out of the box in den ganzen Linux-Distributionen hat, zumindest dann Ende nächsten Jahres, wenn das dann irgendwann mal in die ganzen Consumer-Kernel bei Ubuntu, bei Fedora, bei hast du nicht gesehen, reingetröpfelt ist. Ansonsten gibt es dann auch mittlerweile schon Clients für Android, für iOS, für Windows, für macOS. Aber dieser Punkt, dass es jetzt in Linux reinkommt, ist, finde ich, schon ein wichtiger Punkt, denn das markiert so ein bisschen, dass die Sache jetzt wirklich stabil ist und dass da namhafte Kernel-Entwickler raufgeguckt haben und gesagt haben, das ist okay so, das ist ein Standard, mit dem jetzt können wir die nächsten Jahre arbeiten.
Sehr gut, dann können wir demnächst damit arbeiten. Für die Leute, die sozusagen schon mal ihren Video-Streaming-Schauplan machen wollen oder die tatsächlich ein Kongress-Ticket ergattert haben, können wir bekannt geben, dass der Kongress-Fahrplan online ist und ihr daher nachschauen könnt, was es denn da so für Talks gibt auf dem Chaos Communication Kongress vom 27. bis 30. Dezember in Leipzig.
Genau, also ich hab heute schon mal so ein bisschen durch die Namen gescrollt, habe durchaus einige Namen gesehen, die mir auch schon bekannt sind. Also Daniel Bernstein wird wieder da sein, DJB, der unter anderem fast die ganze Krypto entwickelt hat, die in WireGuard drin ist. So schließt sich der Bogen wieder an. Es wird unter anderem auch der Typ sprechen, der dafür gesorgt hat, indirekt, dass das halbe Internet mittlerweile verschlüsselt ist, nämlich Edward Snowden wird zugeschaltet sein, nehme ich mal an. Es würde mich stark überraschen, wenn sie ihn jetzt doch nach Deutschland einreisen lassen und Asyl gewähren.
Keine Ahnung, vielleicht müsst ihr das nur mal ausprobieren.
Es gibt auch wieder einen Talk von Linus Neumann, der auf dem letzten Kongress gesprochen hatte hierzu, du darfst alles hacken, du darfst dich nur nicht erwischen lassen und der wieder über die eher menschlichen Komponenten des Hackens redet. Ich glaube, der Talk heißt, wenn Hacker Menschen hacken, irgendwie in der Richtung. Es wird für mich als völlig neutralen Hinweis auch wieder ein Hacker Jeopardy geben. Da bin ich mal gespannt, wer da mitmacht dieses Jahr.
Wer könnte denn völlig das sein?
Also auf jeden Fall, es wird spannend. Es wird witzig, wenn ihr nach Leipzig kommen könnt und ein Ticket ergattert habt, dann muss ich euch, glaube ich, jetzt nicht mehr extra Vorfreude machen. Die wird eh schon irgendwie völlig am Bersten sein. Wenn ihr es nicht zum Kongress schafft, aus was für welchen Gründen auch immer, dann gibt es natürlich das Livestreaming. Das ist, glaube ich, auch auf media.ccc.de, sobald es dann losgeht, ne?
Ja. Wir können natürlich auch ein Penta-Radio-Hörertreffen anbieten, wo uns die Hörer dann alle einen Schunk anbieten wollen.
Also ich nehme die alkoholfreie Variante, aber ansonsten gerne.
Okay, wir lassen uns überraschen. Gut, dann werden wir soweit mit den News durch und dann machen wir, jetzt eine kleine Musik, würde ich sagen, und dann steigen wir gleich ins Thema ein. Bis gleich.
Es wird immer den Rausch der Macht geben, die immer mehr wächst und immer raffinierter wird. Wenn Sie sich ein Bild von der Zukunft ausmalen wollen, dann stellen Sie sich einen Stiefel vor, der in ein Menschenantlitz tritt. Immer und immer wieder. Wenn Sie ein Mensch sind, Winston, dann sind Sie der letzte Mensch. Ihre Gattung ist ausgestorben. Wir sind die Erben. Begreifen Sie, dass Sie allein dastehen? Sie sind außerhalb der Geschichte. Sie sind nicht existent. Sie sind der letzte Mensch. Sie sind der Hüter des menschlichen Geistes. Sie sollen sich sehen, wie sie sind.
Das war ein Ausschnitt aus dem Stück 2084, wie auch immer. War zumindest ein damit zusammenhängender Text, ja. Und das hat gerade Premiere gehabt auf der Bürgerbühne. Und weiß ich nicht, da fragen wir uns vielleicht als erstes, was ist denn die Bürgerbühne?
Die Bürgerbühne ist, würde ich mal sagen, die Amateursparte vom Staatsschauspiel Dresden, wo normale Bürgerinnen und Bürger mitspielen können in verschiedenen Clubs oder jetzt in dem Fall mehr so ein Stück.
Ja, man sieht so ab und zu, wenn man in Dresden mal Straßenbahn fährt, was ich ja zur Arbeit öfter mal tue, dann sieht man so in regelmäßigen Abständen irgendwelche Werbung hängen vom Staatsschauspiel, wo dann nach bestimmten Demografien gesucht wird für die Stücke, die da geplant werden, wird dann meinetwegen zum Beispiel nach Rentnern oder nach Flüchtlingen oder nach Mittelalten, was auch immer gesucht, weil natürlich sie sich irgendeine bestimmte Demografie vorstellen, die da zu dem Thema des Stücks passt. Und was war denn hier für eine Demografie so bei dem Stück gesucht?
Bei 2084 gab es eine Altersspanne von 14 bis 24 Jahren. Jugendliche, junge Erwachsene, Cosplayer, Programmierer, Social Media, affine Menschen. War sehr schön breite und bunte Ausschreibung dafür.
Ich erinnere mich auch, dass zu einem unserer Plenar vom CCC Dresden hier eine Mitarbeiterin vom Staatsschauspiel dabei war, die das ein bisschen beworben hat, weil das natürlich einen Themenüberlapp zu dem hat, was wir so tun. Ist das jetzt auch der Grund gewesen, dass du dazu gekommen bist? Oder?
Richtig, ich habe es über die Mailingliste gesehen.
Ah ja. Genau, also 2084 als Stück, da spielt ja jetzt die Anspielung, steht jetzt die Anspielung da auf dieses Buch 1984 von George Orwell, wenn ich das so richtig sehe.
Ja, genau.
Und das wurde jetzt quasi als Theaterstück quasi ein Jahrhundert weitergedacht.
Ja, ich würde sagen, es ist ein Stück frei nach 1984. Wir bedienen uns bestimmte Elemente. Wir nehmen Winston Smith und versetzen ihn in eine digitale Zukunft, eine digitalisierte, und gehen dann dort um mit dem Winston Smith als letztem Menschen, den jetzt mal der große Maschinen-Hive-Mind, der dann noch übrig ist, digitalisiert.
Genau, das läuft jetzt. Es gab jetzt die erste Vorstellung. Ich habe jetzt gesehen, es gibt noch drei weitere Vorstellungen. Für eine zumindest gibt es noch Restkarten. Also ich weiß seit heute Nachmittag eine weniger. Aber da könnt ihr ja gucken, wenn ihr da Interesse habt, ob ihr da vielleicht noch als Zuschauer an der Live-Experience teilnehmt. Das ist ja sicherlich eine nicht einzigartige, aber da es vier Vorstellungen gibt, vielleicht vierzigartige Sachen.
Geplant ist, dass wir noch die gesamte nächste Spielzeit spielen. Aber Termine sind rar gesät. Ich würde mich ranhalten. Ja, sie waren schon irgendwie ziemlich schnell weg.
Ja, das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach mit so einer Amateurensemble irgendwie allein schon gemeinsame Termine zu finden, ne?
Ja. Klar, irgendwie sind viele Schüler und irgendwie Leute, die studieren. Und
ach, die Schüler, die streiten noch eh die ganze Zeit.
Ja, dann können sie freitags immer nicht, ne?
Das ist natürlich problematisch. Naja, die können dann freitags gleich danach, dann können sie ja dann zur Probe gehen, wenn sie fertig sind mit ihrem, was sie da auch immer auf der Straße treiben. Genau, und du hattest im Vorgespräch auch schon erzählt, dass ihr euch nicht nur zu den Proben am Ende getroffen habt, sondern dass ihr auch noch quasi in eurer eigenen Zeit euch zusammengesetzt habt und einen Klugscheißer-Club aufgemacht habt.
Ja.
Was habt ihr geklug geschissen?
Das war im Prinzip so eine Art, ja, wie so ein Vorgespräch vor dem Entwicklungsprozess von dem Stück. Es war nämlich noch nicht so wirklich ganz klar, was für ein Plot dann am Ende rauskommt und was für Dialoge wir führen werden. Es gab eine grobe Struktur, so von 7 Schritten, aber den Rest haben wir sehr in vielen Improvisationseinheiten zusammengebastelt. Und diese Klugscheißer-Clubs, die wir davor abgehalten haben, waren einfach super schöne Diskussionsrunden, wo Leute auch manchmal was mitgebracht haben, irgendwie Textausschnitte, Filme, die sie cool finden, und man einfach angefangen hat zu spekulieren, Gedankenexperimente durchzuspielen und zu assoziieren. Ich fand das unglaublich angenehm, weil es war kein Konkurrieren darum, wer recht hat oder wer irgendwie das jetzt irgendwie davon am meisten Ahnung hat, sondern irgendwie alle haben so das, was sie mitbringen, das, was sie wissen, das, was sie sich vorstellen, in einen Pool zusammengerührt.
Man hatte dann auch die Möglichkeit, halt wirklich mal zu sehen, so was assoziieren wirklich die Leute einzeln mit bestimmten Themen, auch Non-Techies, die, wenn man da dann irgendwie auf das Thema als so, ja, KI als klassisch schwieriges Thema irgendwie eingeht, mal zu sehen, was assoziieren Leute damit, was, es ist auch wirklich unglaublich unterschiedlich, und ich merke, dass ich in meiner Echokammer im Chaos natürlich eine ganz andere Assoziation damit habe, als eine Person, die sehr viel Zeit im Theater oder auf der Bühne verbringt, wo es auch Assoziationen gibt, die komplett in eine andere Richtung gehen und eigentlich gar nicht mehr technisch sind.
Also im Sinne, dann stand zum Beispiel mal die Frage im Raum, ja, was bedeutet denn Angst für eine Maschine? Was somit aus ingenieurstechnischer Sicht jetzt keine Frage ist, die man sich stellen würde, aber so sieht man einfach die unterschiedlichen...
Ja, das ist eine Kategorie, in der ich als Techniker gar nicht denke. Ne?
Ja, total.
Weil ich würde mich dann halt als erstes irgendwie... Also meine erste Spontanreaktion darauf wäre jetzt natürlich erstmal, definiere Angst. Und da scheitert es ja dann zweifelsfall schon mal, weil das ist ja ein Gefühlszustand an sich, entzieht sich erstmal so einer Definition so ein bisschen. Das geht dann in die Richtung von Qualia. Ich kann auch nicht die Farbe Rot definieren. Ich kann ja nur das irgendwie als eine Menge von Assoziationen irgendwie versuchen einzugrenzen. Und das irgendwie einer KI beizubringen, das ist ja auch eins der harten Probleme, was KI hat, als Forschungsfeld.
Ja, daher habe ich diese Treffen auch nicht als intellektuellen, technischen Schlagabtausch wahrgenommen, sondern wirklich so als fantastische Spekulation. Und in dem Modus konnte man dann irgendwie verfahren mit Leuten mit unterschiedlichem technischen Hintergrund. Aber es war auch für mich ein bisschen eine Herausforderung, so als Techie in dieses Umfeld zu gehen und ja auch ein Theaterstück machen wollen über Technik und Digitalisierung und Zukunft. Da dann irgendwie das eigene Wissen zu vermitteln, aber trotzdem Zugänglichkeit zu bewahren.
Könnt ihr noch vielleicht so einen kleinen Überblick geben, was denn so für Leute dabei waren?
Also hauptsächlich viele Schüler, also ich glaube die jüngsten in unserem Ensemble waren 13, 14 Jahre. Und viele, das sind tatsächlich einfach viele Theaternerds, viele Leute, die einfach leidenschaftlich gerne auf der Bühne stehen und spielen. Wir hatten auch einen Grundschullehrer dabei, einen unserer älteren Hasen, der war 24. Wir hatten Maschinenbaustudent, Psychologiestudenten. Und ja, bei den Schülern war noch nicht so viel festgelegt, aber.
Klar.
Ja. So ungefähr würde ich mal sagen, war das Spektrum
ausgedehnt. Das ist ja durchaus das Alter, in dem man sich noch nicht vorstellt als den Beruf, den man ausübt.
Schöne Zeiten.
Ich finde das interessant, weil es ist ja so ein bisschen was unserer Gesellschaft gerade, vielleicht nicht nur gerade, vielleicht allgemein abzugehen scheint, dass es einfach mal so Räume gibt, in denen Leute unvoreingenommen miteinander ihre Erfahrungen teilen, zu vielleicht auch kontroversen Themen, ohne dass halt es sofort irgendwie zu politischen Grabenkämpfen kommt. Hat das jetzt in dem Fall damit zu tun, dass das halt Leute sind, die halt explizit zu dieser Erfahrung Theater gekommen sind, zu dieser Ausleuchtung, dass das halt auf eine bestimmte Menschengruppe selektiert, die damit offener umgeht? Oder warum ist es da auf einmal möglich?
Ich glaube, es kommt darauf an, wie man da reingeht. Ich glaube, es kommt auch immer auf den sozialen Kontext an. So gibt es zum Beispiel halt auch viele soziale Kreise, in denen man auch schaut, so auch nach Anerkennung guckt oder halt nach Respekt. Also ich glaube, dass der Kreis, in dem es definiert war, allgemein von sich aus sehr offen war. Aber es lag an den Leuten, wie sie da reingegangen sind. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es explizit daran liegt, dass das Theatermenschen waren, sondern eben mit welcher Einstellung man reingeht. Und ja.
Die Mischung hat's gemacht.
glaube, das ist auch ein bisschen was, was bei uns im Verein ein bisschen fehlt. Das ist, es gibt irgendwie keinen richtigen Plan, so wie man eine größere Menge von Leuten irgendwie adressieren kann. Ne? Also irgendwie, wie wir irgendwie unterm Chaos als Verband von Gleichgesinnten, irgendwie, die halt auch über mehrere Städte verteilt sind, wie man da irgendwie ein Publikum irgendwie bewirbt, wenn man seine eigene Veranstaltung macht, das ist mir relativ klar. Dann macht man halt seine Ausschickungen an die ganzen anderen Ortsvereine, an die RFAs oder schreibt halt auf den entsprechenden Blogs und Mailinglisten und dann finden die Leute das schon. Aber irgendwie, wenn man sich dann fragt, zum Beispiel für unsere Datenspuren oder auch für Autotopia, was wir letztes Jahr jetzt hatten, wie man da irgendwie wirbt unter einem größeren Kreis und die und das auch irgendwie in eine Form tut, die was ja Non-Techies, wie ihr sagtet, mal anspricht, zu so einer Diskussion mitzukommen und auch irgendwie als Gleichberechtigte teilsam in so einer Diskussion, das ist für mich noch so ein bisschen eine offene Frage.
Das ist tatsächlich etwas, womit ich nicht gleich zur Tür reinfallen wollte, aber es ist tatsächlich etwas, was ich vermisse. Also auf diesen Events, in diesen Klugscheißer-Club-Events hatte ich wirklich nochmal die Möglichkeit, auch selber offen zu reden. Und das fehlt mir tatsächlich in meinem lokalen Space. Eben solche Runden, wo man sich einfach mal austauscht. Genau.
Vielleicht dem Techniker geht auch so ein bisschen dieses assoziative Denken ab, was vielleicht Theaterleute ein bisschen mehr mitbringen, ne? So halt nicht sofort zu denken, irgendwie, wir müssen jetzt alles frame irgendwie als ein Problem, was eine Lösung braucht und dann suchen wir die optimale Lösung. Das hatten wir im Vorgespräch, die Leute, die neben uns saßen, gesehen. Das können jetzt natürlich unsere Hörer nicht wissen, aber wir wissen natürlich jetzt alle, wovon wir hier reden. Sondern dieses freiere Denken, dieses assoziative Denken, das diese inhaltliche Kreativität vielleicht geht uns so ein bisschen ab. Also wenn irgendwelche Hörer uns da Impulse geben können, vielleicht unsere eigene Diskussion ein bisschen anreichern können, dann wäre ich da sehr interessiert daran.
Das mochte ich wirklich an der Form, diese Spekulation, das Gedankenexperiment, einfach, dass man sich auf ein Science-Fiction-Szenario einlässt und dann zusammen spinnt, was man daraus erdenken und erträumen könnte. Auch durchaus irgendwie in menschliche Abgründe hinein. Das Träumen heißt ja nicht unbedingt, dass man jetzt sich da eine Utopie zusammenbastelt. Aber das finde ich eine schöne Überleitung, dass du gesagt hast, so wie können wir eigentlich mehr technische Aspekte oder auch aktuelles Geschehen adressieren an Leute außerhalb unserer eigenen Blase. Und das fand ich so spannend an diesem Projekt, weil ich vorher auch mit ein bisschen Theaterkram schon unterwegs war und das so für mich eine Verheißung war, okay, ich kann Theaterkram und Datenschutz und Netzpolitik zusammenbringen.
Es ist ja nicht mal nur Netzpolitik oder Technik, was dieses Problem hat. Das vermisse ich ja auch durchaus in anderen Themenbereichen. Klimapolitik oder meinetwegen Migrationspolitik. Da gibt es ja auch keine derartigen Foren, wo die Leute mal unvoreingenommen aufeinander treffen, erstmal nur sagen, wir stellen jetzt einfach erstmal alle Lösungsvorschläge oder sowas anheim und daneben und wir setzen uns jetzt einfach mal hin und nehmen erstmal die Lebensrealitäten der anderen Leute wahr. Mhm. Und versuchen mal irgendwie für eine Stunde diesen Reflex, das alles zu werten, irgendwie ein bisschen abzudrehen. Das fehlt ja.
Und das finde ich, so spannend an dem Medium von Theater, weil du in eine ganz andere emotionale Situation mitgenommen werden kannst durch Menschen auf der Bühne, die dich dorthin führen.
Wobei es ja durchaus auch Ansätze gibt, das sozusagen in den politischen Raum zu transportieren. Zum Beispiel bei diesen Citizen Assembly, was sie in Irland gemacht haben, zum Beispiel zum Thema, das erste war zu Abtreibung, glaube ich. Da hatte Irland ja ein ziemlich restriktives Verbot weitgehend. Und da haben sie ja sozusagen so ein Assembly halt gelost tatsächlich von, ich glaube, 100 Bürgern oder so, die dann da so und so viele Wochenenden, glaube ich, sich getroffen haben und darüber zu diskutieren. Und dann gab es halt noch irgendwelche Vorträge von Experten und so weiter. Und dann haben die ja sozusagen Vorschlag ans Parlament ausgearbeitet, wie man denn das jetzt sinnvoll regeln könnte. Genau, und daraufhin wurde das ja auch deutlich liberalisiert in Irland zumindest. Und die hatten jetzt auch irgendwie schon ein neues, ich glaube tatsächlich zum Thema Klima. Ich glaube, da gibt es die Endergebnisse gerade noch nicht. Und nach den Gelbwesten-Protesten hat ja Frankreich auch sowas Ähnliches ausprobiert. Da ging es, glaube ich, irgendwie da um die Rente oder so.
Ich meine, es ist ja so, dieses Motiv ist ja durchaus was, was es irgendwie gibt. Also auch bei Michael Kretschmer hast du es ja gesehen mit seiner Zuhörtour.
Ja, ich weiß.
Und ich glaube, Wojtka hat auch sowas gemacht in Brandenburg.
Naja,
wobei, ist halt immer schwierig, wenn man das dann halt nur als Wahlkampfmanöver macht. Also bei Kretschmann war es noch ein bisschen langfristiger angelegt. Ich glaube, bei Wojtke war das wirklich erst die letzten Wochen vor der Wahl, wodurch das natürlich ein bisschen an Glaubwürdigkeit verloren hat.
Ja, wobei,
aber das ist ja dann auch nicht so ein konkretisiertes Format, wie was du jetzt gerade meintest mit dem, oder was auch beim Theater der Fall ist, dass sich halt eine bestimmte Gruppe von Menschen jetzt wirklich systematisch für eine Zeit lang trifft und so ein Problemraum einmal zusammen auslotet oder so Lebensrealitäten irgendwie mal sammelt und miteinander in Beziehung setzt.
Ja, also ich würde sagen, das ist schon noch deutlich anders. Also ich war einmal da bei dem Kretschmer in Freiberg tatsächlich auch da und ist halt zeitlich schon sehr begrenzt und dann gibt es halt irgendwie am Anfang so eine Runde, wo die vorhandenen Minister halt irgend sowas erzählen und dann kann man sich halt so an Tischen treffen und kann da so ein bisschen mit denen diskutieren und am Ende gibt es nochmal so ein bisschen Zusammenfassung, aber es ist halt auch sehr unverbindlich und zum Teil kommen da halt auch Leute und wollen ihre sehr individuellen Probleme diskutieren. Also ja, es ist ein nettes Angebot und man sollte es vermutlich auch weiterhin machen, aber ob uns das sozusagen wirklich Lösungen für größere Fragen weiter näher bringt, ist eher fragwürdig in dem.
Ja, das zeigt dann, was du da beschreibst, zeigt ja jetzt eigentlich eher auf, dass es da einfach so ein Defizit von Aussprachemöglichkeiten gibt, vielleicht nicht nur auf der Ministerpräsidentenebene, sondern vielleicht auch schon auf der Ebene darunter. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen die Befürchtung, dass wir das jetzt minimal derailen, diese Diskussion, aber ich denke mal, wir können mal ein bisschen mehr eine etwas improvisiertere Folge machen. Wir sind ja sonst doch eher durchgetaktet und kommen immer schlecht durch unser Programm durch und heute haben wir uns mal sehr wenige Stichpunkte und vielleicht ein etwas offener Dialog. Das scheint ja schon soweit ganz gut zu funktionieren. Genau.
Naja, gut, aber das sieht man ja sozusagen auf allen Ebenen, wo man sich irgendwie einbringt. Ich meine, die meisten Bundestagsabgeordneten sind auch froh, wenn da mal jemand zu dieser Bürgersprechstunde in dieses Büro reinkommt und tatsächlich mit ihnen spricht. Das ist, also auch da gibt es also sicherlich beidseitig so Kommunikationsdefizite. Also erstens, dass die viele Bürger sich nicht trauen, da hinzugehen, um da einfach mit denen zu sprechen. Und auch aber auch für die Betroffenen sozusagen ist es gar nicht sozusagen so einfach, ins Gespräch mit normalen Menschen zu kommen. Ja.
So, wir waren bei 2084.
Ja.
Also es basiert, wie gesagt, lose auf 1984. Was kann ich mir jetzt darunter vorstellen, was in dem Stück passiert? Also ich denke mal, nicht jeder, der jetzt hier zuhört, der wird irgendwie auch in das Stück gehen können, einfach weil die Plätze begrenzt sind. Was kann man sich denn darunter vorstellen, was da abläuft?
Wir haben uns halt die Frage gestellt, wie kann man das irgendwie noch rüberbringen? So, Orwell ist schon so populär. So, eigentlich wissen wir, also hat jeder, glaube ich, schon eine gewisse Vorstellung, worum es in diesem Buch geht, ohne es gelesen haben zu müssen.
Es ist so ein Meme.
Ja, es ist ein Meme. Und ich glaube, was mich an... Also grundsätzlich mag ich Orwell, aber es gibt immer eine Sache, die mich gestört hat daran. Nämlich, dass es immer super offensichtlich ist, welcher eigentlich so der Bösewicht ist. Das ist super offensichtlich.
Aber das ist doch schön. Das ist doch richtig angenehm, wenn man einfach mal weiß, irgendwie, wer ist irgendwie der Typ, der am Ende zusammengeschlagen wird und irgendwie dann ist das Universum gerettet. Nicht gut. Also magst also auch keine Marvel-Filme,
ne? Ich find's einfach, man macht es sich zu leicht, wenn man glaubt, immer im Widerstand zu sein. Es ist total einfach, sich in Angesicht von Ungerechtigkeit auf die Seite der Rechtschaffenden zu stellen. Und ich glaube, da in dieser Realität leben wir nicht mehr.
Moment, jetzt greifst du aber schon wieder im Grundkonsens vom Chaos Computer Club an. Uff. Ich dachte, wir sind hier die Guten. Wir sind doch hier die Rebellen, wie bei Star Wars, die zwar immer wieder plattgeschossen werden, aber das letzte Schiff entkommt doch noch und kann doch noch irgendwas hacken.
Naja, es ist ja, die Realität ist ja, dass alles immer mindestens zwei Seiten hat. So haben wir halt Algorithmen, die uns teilweise helfen, Krankheiten früher zu erkennen oder halt Krankheitsmuster zu erkennen. Aber dafür müssen wir natürlich diese mit Daten füttern, eben von den betroffenen Personen, was natürlich dann wieder Möglichkeiten öffnet, diese Daten irgendwie zu missbrauchen oder irgendwie auszuleiten entgegen des Willens der Person.
Genau, eben oft so diesen Zwiespalt, auf so eine Ambivalenz wollten wir mehr hinaus. Wir wollten kein Stück auf die Bühne stellen, wo von Anfang an klar ist, ja okay, das sind die Guten, so, und zu denen gehören wir. Sondern es ging, ich glaube, der Versuch war wirklich mehr eine Verführung hinzubekommen. So das Publikum dahingehend zu verführen, doch zu sehen, so welche Vorteile darin bestehen, sich digitalisieren zu lassen. Dass welche Widersprüche eigentlich mit der menschlichen Existenz verbunden sind. So wie oft wir widersprüchliche Gedanken denken, dass wir zu Fridays for Future gehen und hopp, 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 Kohle, Stopp rufen, aber dann doch von unserem Urlaub in Indonesien erzählen. Und ich meine, hallo, Indonesien muss man halt gesehen haben, bevor es komplett im Meer versinkt.
Mama. Die haben da schon ein paar Berge, das dauert noch ein bisschen.
Ja, noch schnell nach Jakarta, bevor es verlegt wird.
Und eben das hinzukriegen, war eine Richtung, die wir einschlagen wollten. Wirklich die Zuschauer damit zu konfrontieren, so wie wir selber eigentlich Komplizen in jeglichen Systemen von Unterdrückung sind, in denen wir auch Teil sind, die wir auch selber mit ausüben. Dass wir nie unschuldig sind, dass wir immer Komplizen sind. Zumal in den Mächten, denen wir unterworfen sind.
Das ist ja auch so eine grundsätzliche Reiberei, mit der wir im Club und in den angeschlossenen Gruppierungen und Vereinen ja auch zu tun haben. So als ich bei der Hochschulgruppe Freie Software und Freies Wissen war, als die gerade damals sich neu gegründet hatte, war es zum Beispiel eine unglaublich lange Diskussion, ob man bei Facebook eine Seite machen will. Weil man ist ja eigentlich aus prinzipiellen Gründen dagegen, aber man muss halt doch irgendwie bei Facebook die Leute erreichen. Und letztendlich wurde dann als Kompromisslösung gewählt, dass man eine Facebook-Seite hat, wo dann halt nur die Antextung stattfindet mit dem Link dann halt auf die normale Webseite. Und dass wenn man von der Webseite zu Facebook geht, dass man erstmal durch so eine Extra-Seite durch muss, wo einem erklärt wird, dass wir es überhaupt nicht gut finden, was Facebook macht. Aber hier ist unser offizielle Beschlusslage dazu. Bitte durchlesen. Und ja, ich habe verstanden. Jetzt darfst du weiter zu Facebook.
Ja, also das hatten wir natürlich auch irgendwie, hatte ich im Stück erlebt und in der Produktion darum herum. Wir machen ein Stück Überwachung und über Datenschutz. Aber trotzdem hat das Ensemble gleich eine WhatsApp-Gruppe gegründet, in dem sie sich halt kommunizieren. Und teilen Fotos und Videos von den Proben halt über Dropbox. Na?
Das funktioniert halt einfach.
Ja.
Oh, das ist kein gutes Argument.
Es ist kein gutes Argument. Und aber also ich habe es geschafft, ein paar Leute zu Signal rüber zu boxieren. Aber es ist halt die Frage so, also das ist natürlich schön für mich, aber ne, wie lange hält das?
Wir haben auch tatsächlich dann eine eigene Nextcloud-Instanz aufgesetzt für den Austausch von Dateien. Was doch ganz gut geklappt hat jetzt.
Ja. Und das ist etwas, was ja, natürlich irgendwie wird man sowas nicht im Handumdrehen lösen können von heute auf morgen, dass auf einmal alle Leute aufwendig geben, WhatsApp und Facebook zu benutzen. Aber so mit kleinen Interventionen irgendwie in so einer Gruppe, in die man auch hineinkommt, kann es doch mal schon eine Errungenschaft sein, ein paar Leute auf eine andere Plattform zu bringen, die Mehrwert auf Open Source und Mehrwert auf Verschlüsselung und Privatsphäre legt.
Ich denke auch, dass eben diese kleinen Nuancen halt auch langfristig etwas mit den Leuten machen und halt auch trotzdem einen Einfluss auf die Einstellungen, auf die Gedanken der Leute nehmen. So dadurch, dass man dann doch in einen Diskurs geht, so welche Plattform benutzen wir jetzt zum Austausch Und dann evaluiert man mal so, okay, Dropbox, wie sieht das da eigentlich aus und was ist unsere Alternative? Aber da wird auch deutlich, für Non-Techie-Menschen ist das natürlich sehr weit entfernt, eine eigene Dropbox-Instanz, Nextcloud-Instanz aufzusetzen.
Ich habe nichts gegen Nicht-Techniker. Einige meiner besten Freunde sind Nicht-Techniker.
Aber. ich sehe halt den Bedarf. Also ich glaube, es ist ziemlich, also was ich jetzt gemerkt habe, war dadurch, dass Techie-Leute in einen Nicht-Techie-Bereich gegangen sind, konnten sie halt mit ihrem eigenen Wissen und mit dem Skill, den sie hatten, helfen, auch Dezentralität zu fördern. Und ich glaube, das ist es halt, dass man irgendwie rausgeht und Leute unterstützt. Dadurch findet ja auch langfristig dann potenzielle Umdenken statt.
Na, aber ihr hattet es doch jetzt eigentlich einfacher dadurch, dass das Leute sind, die halt dadurch, dass ihr euch mit diesem Thema sowieso schon befasst habt, schon in gewisser Weise vorsensibilisiert waren oder zumindest halt die Bereitschaft mitgebracht haben, sich für dieses Thema zu sensibilisieren. Kann ich denn diesen Hinweis, also diese Strategie auch anwenden auf Leute, für die das halt keine primäre Priorität ist? Weil das scheint dann wie in meinem Familienkreis zum Beispiel der Fall zu sein. Da wird auch mit WhatsApp kommuniziert. Also meine Mutter hat das mal kurzzeitig mal vor Schreck quasi deinstalliert, als es damals von Facebook gekauft wurde. So, ach Gott, da mache ich nicht mehr mit. Aber hat es dann halt doch wieder installiert, weil dann halt die ganzen Babyfotos halt doch darüber kamen. Und wie komme ich da, wie kriege ich da den Fuß in die Tür bei Leuten, die eigentlich sagen, das ist mir eigentlich relativ egal. Und ich meine, die ganzen Sachen kennen wir ja. Ich habe nichts zu verbergen. Sollen die doch meine Babyfotos sehen?
Ne? Ich habe die Erfahrung gesammelt, dass es wichtig ist, mit welchem Gefühl das irgendwie verknüpft bei Leuten ankommt. Ich habe mit Theaterleuten schon Gespräche geführt, wo ich gerne irgendwie mein Wissen geteilt hätte, aber dann so sehr schnell so das Abblocken kam, so, oh mein Gott, so das klingt total gruselig, ich will das gar nicht erst wissen. Das macht es natürlich schwer. So, ich möchte da auch nicht irgendwie belehrend sein und dann darauf pochen, so, du musst mir jetzt aber zuhören, so, das ist total wichtig. Damit wird es nicht funktionieren. Ich glaube, so, womit ich versuche, das zu transportieren, ist zu vermitteln, dass es halt auch ein Instrument zur Selbstermächtigung sein kann, wenn du Sachen selber konfigurieren kannst, wenn du Ahnung davon hast, wie dein Messenger funktioniert, wo deine Daten liegen. Vielleicht sogar etwas davon selber hosten oder schreiben kannst. Und auf der anderen Seite, ich glaube, was für mich auch wichtig ist, oder sag mal für mich selber, ist ja auch immer wieder eine Auseinandersetzung von mir selber, darüber nachzudenken, so, wo liegen meine Daten, so, wo habe ich überall Accounts, ist einfach ein Gefühl damit zu verknüpfen, wie ich das Gefühl, das ich habe, wenn ich mich dazu aufraffen kann, meine Rechnungen zu bezahlen. Einfach so ein bisschen Datenpflege. So ein Gefühl von, gut, Verantwortlichkeit für mich selbst.
Diese Selbstermächtigung, das stimmt, ja, weil man sieht ja auch diese Geschichten, wenn dann welche alten Leute noch anfangen, E-Mail-Adressen zu haben, da sieht man doch, dass sie besonders produktiv sind oder besonders vorderbar sind, wenn sie dann irgendwie was halt irgendwie verstanden haben. So, sie haben jetzt irgendwie ihre Tablet da irgendwie und sie wissen jetzt genau, wie das irgendwie ist und können dann irgendwie auch anderen Senioren dann irgendwie Hilfestellung leisten, dann blühen sie dann da total auf. Also das ist durchaus ein guter Ansatz, ja.
Beziehungsweise das Niederschwelligste ist halt, es einfach selber mit was anderem zu machen und dann zumindest hat dann jemand schon mal gesehen, dass es halt auch anders geht.
Wenn ihr da gerade mit auch mit Schülern so zu tun habt in dem Kreis, wie ist eigentlich zurzeit der Stand in der Informatikausbildung in der Schule? Ich bin jetzt auch schon länger raus da. Ich meine, ich bin mittlerweile alt genug, dass ich mich irgendwie verwundert nachschlagen muss, wie eigentlich dieses TikTok funktioniert. Also ich weiß auch nicht, was diese jungen Leute da alle treiben.
Also, ich fühle mich auch alt. Mit denen. Also ja.
Vielleicht ist das auch diese ganze, wenn man diesen ganzen Technikdiskurs drin steckt und andauernd halt diese Angstgefühle halt auch selber sieht, ne? Das ist ja auch so ein Gefühl, mit dem wir selber zu tun haben, was du sagtest, dass man auch eigentlich diese völlig lineare Interpolation davon, wie es mit unserer Technikentwicklung weitergeht, wenn wir jetzt nichts ändern dran, was wir offenbar nicht tun, oder zumindest nicht im großen Maßstab, wenn man das irgendwie gerade interpoliert, da muss man ja irgendwie Horrorszenarien vor Augen haben. Und man muss ja trotzdem irgendwie täglich funktionieren. Das ist ja mit dem Klima teilweise auch nicht anders, wenn man irgendwie die Szenarien sich anguckt, wie es in 40, 50 Jahren aussieht. Und dann denkt man auch so irgendwie, ich muss aber auch irgendwie noch zur Arbeit gehen morgen.
Also zum Thema Informatik in der Schule, Informationstechnik, Informatik in der Schule. Vor anderthalb Jahren hatte ich den letzten Kontakt dazu wirklich tiefgreifend, weil ich als Praktikant an einer Berufsschule Systemadministrator war. Ich habe das Gefühl, es hat sich seit meiner eigenen Schulzeit nicht verbessert. Also wenn man halt Lehrern hinterher rennt, um die LAN-Kabel reinzustecken, oder wenn man es wieder mal ein Ticket gibt, in dem steht, der Rechner ist kaputt, und dann geht man hin und steckt halt wieder das Kaltgerätekabel, den Kaltgerätestecker rein. So, das ist halt das, worin ich mich in einer Berufsschule für Informatik bewegt habe. Und was,
also Informatikunterricht heißt immer noch Word und Excel.
Ja, vielleicht vor allem Basic. Eben Word und Excel von Microsoft. Die Berufsschule hat ja tatsächlich mal versucht, ich glaube, war es noch OpenOffice damals oder schon LibreOffice, einzuführen, eben dual zu arbeiten. Allerdings hatten sich tatsächlich die Unternehmen dagegen gewehrt, die gesagt haben, unsere Studis haben zu wenig Fokus, unsere Schüler haben zu wenig Ahnung von Microsoft. Wir wollen mehr Fokus auf Microsoft gelegt haben.
Aber ja. Wir haben schon jetzt vorhin im Vorgespräch schon eine mögliche Januarsendung gebucht. Sofern das was wird, sprechen wir vielleicht mit jemandem, der gerade die Ausbildung zum Fachinformatiker durchläuft. Da können wir das Thema wahrscheinlich dann nochmal genauer ausbreiten.
Brauchen wir noch freiwillige Schüler potenziell?
Ja, das wäre natürlich auch interessant, ne? Wenn irgendjemand im Publikum Schüler ist und gerade vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern kann, was den Informatikunterricht angeht, gern auch Pseudonym. Mail bitte an mail@c3d2.de. Unsere nächste Sendung ist am 28. Januar abends. Nehmen wir durchaus gerne noch einen weiteren Gast rein.
Ich würde sagen, da machen wir mal wieder eine kleine Musik. Bis gleich. Thank you.
So, wir haben einen ganz großen Fehler gemacht. Wir haben während der Musikpause sehr viel miteinander gesprochen und sehr viele schöne Anekdoten erzählt, die alle definitiv auf die Aufnahme hätten kommen müssen. Das müssen wir vielleicht jetzt ein bisschen reproduzieren. Wir gründen jetzt hier unseren eigenen Klugscheißer-Club.
Ausgezeichnet.
Es ist ja, zu Weihnachten wird man mal besinnlich. Da kann man mal über die großen Linien reflektieren. Vielleicht auch sagen, irgendwie, wenn man ins neue Jahr reingeht, vielleicht, was könnte man vielleicht besser machen? Zum Beispiel kam die Frage auf, eben, wie kann man eigentlich Datenschutz und Privatsphäre zu etwas Begehrenswertem machen? Keiner traut sich, was zu sagen. Bitte löst die folgenden gesellschaftlichen Probleme in den nächsten 30 Sekunden.
Das ist halt eine Frage, die gerade aufkam, zu der ich persönlich auch noch nicht wirklich eine Antwort gefunden habe. Ich denke in letzter Zeit häufiger darüber nach. Mein Wunsch wäre es halt, Menschen, die nicht techie sind, eben Privatsphäre, Datenschutz und so weiter näher zu bringen. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass sich nicht jede Person eben damit auseinandersetzen möchte, was sich auch in unserer Gesellschaft mit dem Grad der Komplexität, den sie hat, auch nicht erwarten kann und möchte. Ich bin sehr froh, dass ich mich um so viele Dinge in dieser Gesellschaft nicht kümmern, oder nicht kümmern muss, ist nicht gut gesagt, aber dass tatsächlich andere Leute sich darum kümmern, wie zum Beispiel Medizin.
So. Ja, oder einfach Strom aus der Steckdose. Ne? Wenn ich wenn ich mein Telefon aufladen möchte, dann stecke ich da einfach den Stecker irgendwo in die Wand, in das passende Loch und dann passieren da Dinge und dann ist da Strom in meiner Batterie drin. Ne? Und ich muss mir, es sind halt alles so schön wohldefinierte Interfaces mit guter Verfügbarkeit, sodass ich mir da keine Gedanken machen muss. Oder wenn ich mir mein Klo spülen möchte, dann ist das Wasser einfach da. Ne? Oder wenn ich die Heizung aufdrehe, ist halt das ist einfach da. Und wenn ich draußen irgendwie auf die Straße gehe, dann kommt die Straßenbahn und ich kann mit der Straßenbahn fahren in irgendwelchen definierten Takten. Und das ist ja wie allgemein so ein Problem. Das ist ja nicht nur, also bei dieser ganzen IT nicht nur so, dass das noch nicht der Fall ist, sondern es scheint irgendwie auch gar kein Interesse daran zu geben, dann in diese Richtung wirklich groß zu gehen. Also von den ganz großen Konzernen halt einfach, weil sie halt dadurch ein großes Publikum erschließen, aber zumindest so von den Tech-Aktivisten, also wo ich jetzt den CCC dazu rechnen würde, und die angeschlossenen Funkhäuser quasi, da gibt es ein übelst großes Interesse, halt irgendwelche neuen Protokolle sich auszudenken, womit man wieder ein formal noch besseres System bauen kann. Aber es gibt noch nicht genug Interesse daran, das auch zugänglich zu machen für eine große Menge und halt tatsächlich irgendwie datenschutzfreundliche Systeme sexy zu machen. Also zum Beispiel...
Das sehe ich halt als Potenzial. Also der Hackerethik steht ja auch irgendwie, mit Computern kann man Kunst und Schönheit schaffen. Und das sehe ich gerade so als einen Schlüssel, mit dem man das vielleicht knacken kann. Mir schwirren da verschiedene Dinge im Kopf rum. Also gerade jetzt mit der Theatererfahrung. Ich meine, das ist ja pompös, was so diese Theatermaschinerie aufwarnen kann. Wir haben ein Stück Nebel und Licht, wir haben ein Becken voll mit Wasser, wir haben sogar Theaterschleim bekommen. Und ich meine, das ist übelst so krass Effekthascherei, aber schön aussehen hilft nicht, wenn man nichts erzählt, wenn nichts dahinter ist. Und weiß nicht, mir schwirren fantastische spekulative Szenarien im Kopf herum, dass man vielleicht ein CTF, ein Capture the Flag als Voraussetzung setzt, bevor man irgendwie für eine Theatervorstellung, um da reinzukommen.
Als du eben in der Pause schon diesen Vorschlag erwähnt hattest, da war mir eine Diskussion so ins Gedächtnis gekommen über Computerspiele, weil es bei Computerspielen zurzeit so eine übelste Diskussion gibt, ob die zu einfach geworden sind. Wenn du früher irgendwie in den 80ern oder 90ern auf den frühen Konsolen die Spiele gespielt hast, dann hattest du irgendwie drei Leben und wenn die drei Leben weg waren, dann konntest du von komplett vorne anfangen. Und heutzutage irgendwie, ich habe jetzt das aktuelle Super Mario gespielt, irgendwie, da verliert man irgendwie 10 Münzen, wenn man stirbt und das ist quasi eigentlich gar nichts. Das ist so quasi 3 Sekunden Spielfortschritt, den man verliert, so nach Motto. Und natürlich alles mit dem Argument, dass es dann halt zugänglicher ist für eine größere Masse. Ne? Und dann ist halt die Diskussion darum gewesen, nimmt man jetzt was von dieser Spielerfahrung weg? Dadurch, dass man das halt so künstlich einfach macht, ist es dann halt nicht mehr so ein wirkliches Erlebnis, das tatsächlich zu schaffen? Oder kann man das auch andersrum sehen, dass man dadurch, dass man eben so eine Zugangsvoraussetzung macht, dass man halt die Geschicklichkeit braucht, um dieses Spiel zu schaffen, dass man dadurch Leuten diese mögliche Erfahrung nimmt, dieses Spiel auch bis zum Abschluss zu sehen. Ne? Das gibt ja kein anderes Medium, wo ich irgendwie kompetent sein muss, um es bis zum Ende zu schaffen. Also einen Film zu Ende gucken, erfordert da keine Geschicklichkeit oder
körperliche Fähigkeit. Kommt auf den Film drauf an. Ne?
Also beim Buch erfordert es eventuell noch irgendwie Sprachkenntnisse irgendwie, oder wenn ich irgendwie so ein, wenn ich so ein Krimi habe, wo ich irgendwie mitraten muss oder sowas, es kommt vielleicht noch am ehesten ran. Aber das war nur so eine Assoziation, die ich dazu hatte. Und da wir heute eh assoziativ reden, wollte ich das gerne mal einbringen.
Also ich kann dir dann gerne noch Filme empfehlen, die schon echt hart sind, die zu Ende zu gucken.
Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass die Frustrationstoleranz bei den Leuten gesunken ist. Oder dass halt dieser, ich glaube, was, jetzt spekuliere ich aber auch schon sehr weit rum.
Na los, ein Klugscheißer-Club.
mein Eindruck ist, dass der Markt hat so, hat ein Gefühl dafür bekommen, dass Menschen es mögen, schnell eben ein kurzes, schnelles, positives Gefühl zu kriegen. Oder halt nicht, also immer schneller, immer mehr Content zu kriegen, immer qualitativ hochwertiger, in immer weniger Zeit, um immer leichter zugänglich. So, ich glaube, dass Memes oder halt Imageboards das sehr gut veranschaulichen. Und ich glaube, dass es auch in der Entwicklung der Computerspiele auch so einen Shift gab, dass Dinge immer einfacher werden, um halt das bestimmte Bedürfnisse halt schneller zu erfüllen, eben das Gefühl zu geben, ich habe was geschafft oder so. Es gibt ja diese
Instant Gratification.
Ah.
Red weiter.
Okay. So haben wir zum Beispiel, wir waren im Computerspielmuseum.
Ja, in Berlin.
Und dort gab es eine Ausstellung, die verschiedene VR-Systeme präsentierte. Es gab eine, wo einfach ein Smartphone in...
Also VR, virtuelle Realität. Also genau. Diese Brillen, die man sich aufsetzt, ne?
Ja, exakt.
Genau.
Es gab ein System, das einfach auf Basis eines Smartphones funktioniert hat, wo es ein Plastikgehäuse gab, wo man das Smartphone eingesetzt hat und einfach einen Knopf an der Brille hatte. Es gab es gab irgendwie eine relativ aktuelle VR-Brille. Ich will jetzt keinen Markennamen sagen. Und es gab eine, die, ich glaube, war schon 30 oder 40 Jahre alt.
Das in den 90ern.
Oder so, ja. Die war ziemlich alt, die war ziemlich krass.
Und ich war das eine, die nur rot dargestellt hat?
Nee, die war richtig dick. Okay. Der Mensch, der uns da angeleitet hat, hat uns auch gesagt, dass da tatsächlich zwei kleine Röhren Monitore drin sein. Also so ein richtiger Klopper.
Also so richtig, wie man sich in den 70er Jahren irgendwie die Technologie von den 90ern vorgestellt hat.
Eigentlich, das ist ziemlich...
Ja.
Es hat aber auch erstaunlich gut funktioniert tatsächlich. Worauf ich hinaus wollte, war in dem Spiel mit dem Smartphone ging es darum, fremde Raumschiffe, also irgendwie Raumschiffe abzuschießen oder irgendwelche Raketen, die auf einen zu flogen. Also das Setting war, man war in einem Raumschiff im Weltraum und man hat eine Gatling Gun bedient. Und jetzt ging es darum, alles abzuschießen, was einem in die Quere kommt. Und es war sehr, sehr leicht, diese Targets zu zerstören.
Space Invader.
Bitte?
Space Invaders quasi.
Sehr fancy,
quasi
sehr shiny, hochglänzend.
Man konnte nicht wirklich verlieren, aber es war trotzdem sehr befriedigend, die ganze Zeit eben diese Raumschiffe abzuschießen. Und es war halt wirklich leicht. Aber es waren auch sehr viele, deswegen hatte man sehr viel, also die, es war Quantität statt Qualität. Und ich habe gemerkt, also das eben, wie du sagtest, Instant Gratification hat halt voll reingekickt. Und ich habe den Eindruck, dass das immer mehr mit eben auch Spielen passiert, die auf Smartphones als Plattform angeboten werden.
Ja, das scheint jetzt so wirklich in dieser letzten Dekade sich so richtig durchgesetzt haben, auch so mit diesen Smartphone-Apps, dass halt diese psychologische Ausnutzung, diese psychologische Optimierung von Apps stark zugenommen hat. Also, dass du Dark Patterns, dass halt dem Nutzer Entscheidungen quasi vorweggenommen werden auf eine Art und Weise, die dem Nutzer vielleicht auch nicht so eindeutig klar ist, oder dass ihm halt bestimmte Suggestionen gegeben werden oder dass ihm halt diese Gratification gegeben wird. Also zum Beispiel auch dieser Effekt, dass wenn du einen einarmigen Banditen hast, irgendwie bist in der Spielbank, ne, und hast irgendwie so eine Maschine und die gibt dir jederzeit jedes Mal irgendwie ein Reward. Also jedes Mal gewinnst du irgendwie 1 Euro, dann ist es langweilig. Und wenn du immer verlierst, dann ist es natürlich auch nicht interessant, weil dann hast du ja keinen Incentive, irgendwie mitzuspielen. Aber wenn es halt so einen zufälligen Belohnung gibt, dann kann man halt richtig süchtig werden danach. Und das ist halt, selbst wenn irgendwie Ratten halt irgendwelche Schalter gibt, die sie drücken können, und wenn sie da irgendwie zufällige Belohnung kriegen, dann hängen sie die ganze Zeit nur noch an dem Schalter und drücken und drücken und drücken und machen nichts anderes mehr. Und das ist ganz tief irgendwo in unserem Gehirn verdrahtet. Und das wird halt von diesen Apps ausgenutzt. Ne? Das ist bis dahin, dass du irgendwie bei Twitter irgendwie oder bei Facebook irgendwie runterziehst, um zu aktualisieren, und hast halt jedes Mal wieder diese Slot-Maschinen, ob du jetzt wieder einen neuen Post bekommst, der irgendwie interessant ist, oder einfach nur, wenn du durch den Feed durchscrollst, ist jeder einzelne Eintrag irgendwie wieder ein neues Event, wo du was Geiles sehen kannst, und das drückt halt diese Knöpfe im Belohnungszentrum. Und das hatten wir in dieser ganzen Technologie, die davor war, noch nicht so in dem Maße. Also das war... So zum Beispiel E-Mail ist ja extrem funktional angelegt. Ne? Da hast du sowas nicht in dem Maße. Also es ist zwar auch immer krasser geworden, dadurch, dass halt die E-Mail die ganze Zeit irgendwie abgerufen werden kann und auch wieder so eine Slot-Maschine geworden ist. Nicht nur sowas ist, was man irgendwie früh um 9 Uhr und abends um 15 Uhr einmal gecheckt hat.
Das ist mir tatsächlich auch in letzter Zeit aufgefallen, dass ich manchmal dazu neige, wirklich konstant immer wieder in mein Mail-Programm zu gehen, zu gucken, gibt es nicht doch noch eine neue Mail?
Ich merke es immer dran, wenn ich irgendwie feststelle, dass ich gerade schon mehr seit 5 Stunden Minecraft spiele und immer nur noch eine kleine weitere Sache machen will. Das ist auch diese Instant-Gratification-Schleife, und es gibt immer so eine kleine weitere Sache, die du noch machen kannst, und ach ja, dafür brauche ich auch noch das noch und dafür brauche ich das noch, und schon ist es wieder morgen zum 3.
Instagram ist jetzt das neue Opium des Volkes.
Ja.
Da spielt auch der Begriff, glaube ich, Slippery Slope mit rein, wo man halt eben von...
Oh, erklär es mit Civilization.
Ja, es gibt da...
Darf ich?
Ja, bitte.
Okay. Slippery Slopes erklären sich wie folgt. Es ist abends... 22 Uhr. Morgen um 9 hast du eine Prüfung. Und du denkst dir, ah, jetzt habe ich aber so viel gelernt. Jetzt will ich mich belohnen. Ich spiele nur ein bisschen Civilization. Und du spielst und du spielst. Und du merkst, oh, es ist schon 23:30. So, ich sollte langsam mal wirklich ins Bett kommen. Aber ich will gerne noch das erobern. Und dann bin ich durch.
Ja, genau.
Und sobald du dort bist, merkst du, oh, aber jetzt kann ich in meinem Tech-Tree so noch jenes freischalten. Das will ich noch tun und tun und tun. Und denke mir, okay, gut, ich mache spätestens bis 12. Und dann ist es 10:50. Dann denke ich, okay, gut, spätestens bis 12:30. Dann ist es 14:45. Und dann denkst du, okay, scheiße. Aber ich will das noch machen. Und man schiebt den Punkt, wo man abbricht, immer weiter hinaus. Und denkt sich, okay, dann mache ich Schluss. Und am Ende spielst du die ganze Nacht, und am nächsten Tag bist du total übermüdet in der Prüfung, weil du Civilization die ganze Nacht durchgezockt hast.
Du hast irgendwie so eine richtig wunderbare Hörspielstimme irgendwie, als ob du gleich einen Podcast irgendwie auch machen könntest.
Jetzt habe ich ja Zeit. Ich habe ja nicht mehr die ganzen Proben. Ja, das war mein Lieblingssatz die letzten 3 Monate. Ja, ich kann nicht, ich habe Probe.
Ja, das ist ja genau dieser Effekt, was ich ja gerade auch bei Minecraft beschrieben hatte, ne? Dass es halt so eine Spielmechanik ist, die sich halt so richtig klein paketiert, und es gibt halt immer so ein kleines Arbeitspaket, was du als nächstes machen kannst. Ne? Es ist alles sofort actionable, du kannst sofort loslegen und alles machen, oder wenn du halt noch nicht die Sache direkt machen kannst, dann hast du halt irgendwie eine relativ eindeutige Vorbedingung, was du als erstes machen musst, und das baut dann diese langen Ketten auf, irgendwie, ich will jetzt Diamanten abbauen, dafür brauche ich aber erstmal eine Eisenspitzhacke, dafür muss ich aber erstmal in Minen gehen, dafür muss ich erstmal mal nach Nahrung sorgen. Deswegen gehe ich jetzt erstmal ein Feld an, und dafür muss ich jetzt erstmal nochmal Holz und so weiter und
hast
so fort.
Hast du das nicht mal als Yak-Shaving bezeichnet?
Ja, das ist ein Begriff aus dem Programmierer-Jargon, das ist aus dem IT-Jargon. Das bedeutet, ich kann auch die Definition bei Wikipedia nachschlagen, aber das ist quasi genau dasselbe. Du willst eigentlich eine bestimmte Sache machen, aber vorher siehst du, musst du erstmal was anderes machen, um das irgendwie zu ermöglichen, und dafür musst du noch was anderes machen, und dann machst du 4 Stunden lang nur Vorbereitung. Um dann halt diesen einen Task, von dem dir dein Chef gesagt hat, der dauert nur 3 Minuten, der hat dann am Ende halt doch 4 Stunden gedauert, weil du diese ganzen anderen Sachen davor machen musstest. Also bei Wiktionary steht als Definition drin: Any apparently useless activity, which by allowing you to overcome intermediate difficulties allows you to solve a larger problem. Also halt eine notwendige Vorbedingung, die für sich genommen nicht interessant ist, aber halt erlaubt, ein größeres Problem zu lösen. Und die zweite Definition, die ein schöner Spiegel dann davon ist, a less useful activity, done consciously or subconsciously to procrastinate about a larger but more useful task. Also wenn ich weiß irgendwie, ich müsste jetzt eigentlich heute nur noch abwaschen, aber ich habe keine Lust abzuwaschen, und plötzlich fange ich an, die ganze Wohnung aufzuräumen. einfach um mich vom Abwaschen abzulenken. Oder ich fange plötzlich an, irgendwie in Minecraft mein neues Bauernhaus zu bauen, was auch richtig dringend war offenbar.
Eigentlich ist das dann sicher. Dort Geschirr zu spülen.
Ich gucke manchmal so Let's Plays und da sind halt auch so teilweise so VR-Spiele dabei, so wie Job Simulator oder sowas, wo der Spieler dann auch irgendwie so sagt, irgendwie, ich stehe jetzt hier gerade da und bereite irgendwie Kürbissuppe hinzu, obwohl ich selber eigentlich gerade hungrig bin und wirklich Essen brauchen könnte, aber ich mache es gerade in Virtual Reality für irgendwelche virtuellen Kunden, die ich bedienen möchte. Zu dieser Instant Gratification hatte ich mir jetzt gerade eine Frage aufgeschrieben, die mir gerade gekommen war, und zwar, das ist ja offenbar ein psychologischer Effekt, der irgendwie stark ist und der wird von allen möglichen Leuten ausgenutzt, die irgendwie Leute manipulieren wollen, also die halt irgendwelche Apps bauen oder sowas. Und dann siehst du ja auch diese ganze Gamification-Bewegung, die halt quasi auch sagt, wir nutzen das jetzt ganz bewusst, wir tun gar nicht mehr so, als ob wir das irgendwie verdeckt anwenden, sondern wir sagen das jetzt einfach als Feature. Wir machen das jetzt hier als Spiel, weil dann ist es für euch alle angenehmer und ihr seid effektiver darin und so weiter. Ne? Also zum Beispiel gibt es ja auch irgendwie Fitnessspiele, die du dann auf der Konsole spielen kannst, wo das dann halt in irgendein Spiel eingebettet ist, dass du irgendwie deine Push-Ups machst oder was. Und ich habe da auch persönliche Erfahrungen damit und das ist erschreckend effektiv.
Ich finde Gamification ist echt so ein heißes Eisen.
Ja,
es klingt harmlos und niedlich so ein bisschen, weil es ist ja nur Spiel.
Ja.
Aber ich würde sagen, es nutzt einfach Mechanismen der menschlichen Psyche aus. Irgendwie Suche nach Anerkennung, Suche nach Bestätigung.
Es ist halt frustrierend effektiv. Und die Frage, die ich mir jetzt halt dazu aufgeschrieben hatte, ist, wenn wir jetzt irgendwie sagen, zum Beispiel wir wollen irgendwie Datenschutz und Privatsphäre zu was Begehrenswerten machen zum Beispiel oder vielleicht auch andere Dinge, sollen wir dann irgendwie es darauf anlegen, diese Instant Gratification, diese Gamification zu durchbrechen? Oder wäre es dann auch tatsächlich moralisch vertretbar, das einfach selber zu benutzen, um die Leute damit quasi ob nun bewusst oder unbewusst zu konvertieren? Ne?
Ich würde sagen, es ist ein Werkzeug. So, es ist, würde ich sagen, nicht moralisch verwerflich oder moralisch einwandfrei, sondern es kommt darauf an, für was du es benutzt und ob du das rechtfertigen kannst.
Ja, aber da gehst du natürlich, muss man wirklich aufpassen, dass man nicht mit zweierlei Maß misst. Also, was legitimiert eine
andere... Hast du da gerade etwa Zwielink bei mir festgestellt?
Oh. dass man halt nicht einer anderen Partei einräumt, beziehungsweise sagt, eine andere Partei darf das nicht, aber ich darf das, weil ich kann meine Ziele legitimieren.
Ich bin ja so ein moralisch gefestigter Mensch mit einer Festanstellung.
Das Problem ist ja dann, ne, wer dann am Ende entscheidet, was jetzt irgendwie das Optimierungsziel ist, was von dieser Gamification erreicht wird, das ist ja nicht der Mensch, der irgendwie diese App verwendet, sondern das ist ja der App-Entwickler. Ne? Also wenn du den durchschnittlichen Facebook-Nutzer fragst, der wird nicht darauf optimieren, möglichst viel Facebook zu verwenden. Das macht Facebook schon selber mit ihrem App-Design. Ich weiß auch nicht, was ich da als Antwort geben soll.
Das führt ja einfach auch wieder vor, was für einen Einfluss eigentlich die Informationstechnik bzw. die Menschen dahinter wieder auf die Gesellschaft haben und wie viel Verantwortung wir haben. Und das führt mich wieder dahin, dass ich fürchterlich frustriert davon bin, wie wenig wir auch Aspekte wie Ethik im Studiengang behandeln. Also ich studiere gerade Informatik und Ethik ist einfach gar nicht präsent. Also gerade selbst in Computersystemsicherheit wird es minimal angeschnitten. Es gibt einen Link. Allerdings einen Link, wo dran steht so zum Thema Ethik. Und wenn man da draufklickt, ist das Einzige, was man sieht, tatsächlich eine Warnung, dass man keine Plagiate anfertigen soll während dieses Semesters.
Das waren, also ich habe auch das Informatikstudium, zumindest das Bachelorstudium durchlaufen an der Uni und das waren so die zwei Lücken, die ich identifiziert habe, die eigentlich dringend in den Lehrplan gehören würden, ist halt erstens Ethik, also auch zum Beispiel Technikfolgenabschätzung und zweitens Immaterialgüterrecht. Also dass Leute irgendwie aus dem Informatikstudium rausgehen und noch also teilweise nicht wirklich eine Vorstellung haben, wie eigentlich Urheberrecht funktioniert. Also und es muss nicht mal irgendwie sein, dass sie jetzt irgendwie ein halbes Jurastudium absolvieren müssen. Ne? Einfach mal irgendwie so eine Einführungsvorlesung, meinetwegen 4 Doppelstunden oder sowas, wo man einfach mal erklärt, was ist eigentlich Urheberrecht, wie funktioniert das so ganz prinzipiell Und was unterschreibt ihr da eigentlich, wenn ihr so einen Vertrag als Programmierer macht, wo irgendwie 3 Seiten Copyright-Übertragung drin ist und sowas?
Und Disclosure Agreement.
Das ist dann noch wieder eine andere Sache, ne? Ja, genau. Ja, aber es ist immer einfach zu fordern, dass da noch mehr reingestopft werden muss in so ein Curriculum. Ne? Du kannst.
Natürlich.
Wenn es danach geht, dann müssten die, dürfte das Abitur wahrscheinlich eher so 18 Jahre dauern und das mit dem Informatikstudium wären wir damit 40 fertig oder so. Ne? Wenn wir alles reinmachen, was wir dringend brauchen. Und wenn wir dann fertig sind, ist leider alles schon wieder komplett überholt, weil wieder eine neue Version von React rausgekommen ist.
Ich kenne auch bei mir selbst den Impuls, bei verschiedensten Themen dann danach zu fordern, ja, das sollte man auch den Lehrplan übernehmen oder das sollte doch da und da hin tun. Aber ich habe das Gefühl, dass Bildung allein reicht nicht, Fragezeichen. Ich habe das Gefühl, vieles, wozu ich in der Schule, sagen wir, verdonnert war, ist nicht wirklich hängen geblieben. Und ich meine, Bildung ist wichtig, aber daraus muss Praxis folgen, wenn wir es wirklich etablieren wollen. Das sehe ich auch in dem Theaterstück. Ich hatte zwar echt eine schöne Zeit dort und in der Entwicklung ist auch mir viel, habe ich viel Material sammeln können. Aber im Endeffekt denke ich mir so, das Stück, was wir gemacht haben, ist ein Stück über Geschichten über Maschinen. Haben wir damit irgendwem weitere Grundlagen beigebracht? Haben wir irgendwem mehr Datenbewusstsein aufgezeigt? Ich fürchte eher nicht. Und wenn ich jetzt die Wahl hätte, ob ich noch ein weiteres Stück machen würde, wo wir nochmal unsere politische Entrüstung über Überwachung und über Digitalisierung und Datenschutz auf irgendwie wieder in so einen Theaterraum aufführen, oder ob ich tatsächlich die Zeit in meinem lokalen Chaos Computer Club verbringen würde, um tatsächlich, keine Ahnung, Workshops zu geben, um mit Leuten zu interagieren, mehr dazu zu machen, würde ich wirklich eher das Letztere nehmen.
Ich glaube, an der Stelle unterschätzen wir aber auch gerne so, sag ich mal, so langfristigere Effekte. Weil, ich meine, so, ich würde nicht unbedingt sagen, dass das Schulunterricht oder was man in der Schule macht, unbedingt alles dazu gedacht ist, dass man das vollständig alles behält. Ich glaube, das ist ein zu hoher Anspruch. Und auch so ein Theaterstück ist dann halt am Ende irgendwie 2 Stunden, wo auch nicht alle die ganze Zeit hochkonzentriert sind. Von daher ist eigentlich klar, dass man da jetzt, sag ich mal, nicht so viel Inhalt am Ende vermitteln kann. Man kann eher nur Ideen geben, über die Leute nachdenken könnten. Also ist also mehr ein Angebot. Was man dann halt weiter ausbauen könnte.
Und so wie es halt auch das Theaterstück ein Raum ist, wo man mal Dinge auf eine neue Art und Weise verhandeln kann, hat es halt auch genauso andersrum das Problem, dass halt Leute reingehen mit der Geisteshaltung, jetzt habe ich mal 2 Stunden, gucke ich mal ein anderes Narrativ an und danach gehe ich wieder meinen Alltag zurück. Das ist natürlich die Kehrseite davon.
Das sehe ich auch irgendwie in dieser Haltung von irgendwie so, ich gehe jetzt ins Theater, um mich zu bilden. Und dann geht man da rein und guckt sich das an und fühlt sich danach ganz toll. Aber im Endeffekt hat man doch nur konsumiert.
Ja, aber das ist ja durchaus eine nicht untypische Haltung in Deutschland auch zur Bildung. Ne? Wir machen irgendwie, wir stecken das Kind in die Schule, dann wird der Trichter angesetzt, dann wird das Wissen eingefüllt und dann ist das Kind gebildet. Dann wird das noch bescheinigt mit einem Zeugnis und dann kommt ein Stempel auf das Kind drauf und dann kann es dann zur nächsten Karrierestufe fortfahren.
Zum Thema Schule hatten wir ja jetzt auch, ich hatte ja in der Pause eben kurz angesprochen, ich hatte mal vor, ich glaube, ja, seien es jetzt 1 oder 1,5 Jahre, ein Praktikum gemacht an einer Berufsschule als Systemadministrator. Und ich musste feststellen, dass die Lehrkräfte größtenteils halt trotzdem keine basischen IT-Grundkenntnisse haben, dass ich immer wieder mal Tickets hatte oder direkt Besuche im Büro, wo mich Lehrkräfte gefragt haben, unser Rechner geht nicht, kannst du mal eben kurz gucken, so irgendwie im Klassenraum XY, dann gehe ich rein und stecke halt wie immer wieder das Kaltgerätekabel rein oder das Ethernet-Kabel und das ist halt etwas, das ja, ich glaube, unter diesen Umständen ist es auch wirklich schwer, da Wissen zu vermitteln.
Das ist auch, wenn, ich habe regelmäßig irgendwelche Techie-Freunde, die sich darüber aufregen, dass wenn sie irgendwie bei der Hotline von einem Internetanbieter anrufen und dann wie sagen, mein Internet geht nicht, dass dann erstmal angefangen wird mit, haben sie auch wirklich den festen Sitz aller Kabel überprüft und warum verkaufen die für blöd oder sowas? Und ich so, Junge, das fragen die, weil das echt dramatisch effektiv ist. Damit kannst du 95% aller Abfragen abarbeiten.
Eben.
Und wenn ich jetzt diese Anekdote höre von Lehrern, die irgendwie sowas nicht mal irgendwie selber überprüfen, irgendwie, dass das gar nicht in ihrem Mindset drin ist, das mal zu machen, ist das am Ende eine Altersfrage?
Das kann ich so nicht beantworten. Aber ich habe definitiv festgestellt, dass keine Motivation da ist. Es ist keine Motivation da, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Die Lehrer machen viel Dienst nach Vorschrift, arbeiten halt ihren Unterricht ab oder bewegen sich zumindest in eben dieser Blase, wollen aber irgendwie nicht raus. Also ich habe denen tausendmal gesagt, was das Problem ist. Und sie sagen, und teilweise sagen sie mir, haben sie mir offen gesagt, dass sie damit nichts zu tun haben wollen. So, die warten lieber einen Tag, bis ich den Rechner wieder anschalte oder gleichen, als dass sie selber einmal eben kurz gucken.
Da würde ich aber auch jetzt eine Lanze für Lehrkräfte brechen. Ich habe den Eindruck, dass wer sich hier irgendwie in diesem Land entscheidet, Lehrer zu werden, auch einfach in ein krasses Korsett dann schlüpft, um in so einer Institutionsschule arbeiten zu können. Und das ist eine große Kunst, dem sowohl gerecht zu werden, als auch wirklich noch mehr seine eigenen Impulse in den Unterricht mit einfließen zu lassen.
Absolut. Also was ich gehört habe, was für einen Weg Lehrkräfte gehen, um überhaupt eine Lehrkraft sein zu können, auch durch das Referendariat, ist halt der Wahnsinn. Ich habe mal von einer angehenden oder von einer Grundschullehrerin gehört, dass es sogar so unterm Radar zwischen den Bundesländern auch so Vergleiche gab, so wo sind die, ich weiß gar nicht, ob ich das hier so sagen kann, die Selbstmordraten am höchsten, dass sie sich tatsächlich auch so gemessen haben.
Unter Lehrkräften?
Unter den Referendaren, ja.
Unter den Referendaren schon?
Ja.
Ach du meine Güte.
Das ist zumindest das, was ich gehört habe. Ich will das unter Vorbehalt aussprechen.
Also ich habe mit einer Grundschullehrerin gesprochen. Also die hat jetzt gerade als Grundschullehrerin angefangen zu arbeiten ich werde mal das Bundesland mal nicht sagen. Und es war Ostdeutschland. Das kann man sich wahrscheinlich denken, wenn ich die Anekdote zu Ende erzähle. Denn sie hat erzählt, sie muss diversen Kindern, die sie da jetzt in der ersten Klasse hat, erstmal ihre nationalsozialistischen Weltbilder austreiben, die sie von zu Hause jetzt halt mitbekommen haben und dass vielleicht die Ausländer tatsächlich Menschen sind und sowas. Ne?
Uff.
Also gut, wir sind jetzt natürlich von dem Thema Informatikunterricht total abgedriftet, aber und das ist halt echt düster und dann kommen dir irgendwie als IT-Fachkraft deine Probleme auch einmal richtig klein vor.
Mhm.
Wir sind jetzt, was so die Zeit angeht, zumindest für unsere Radioversion am Ende, wollen wir noch ein bisschen weitermachen in der Podcast-Version und jetzt nochmal eine Musik anspielen? Gibt es noch
Redebedarf? Ich würde sagen, wir verabschieden uns auf alle Fälle mal vom Radiopublikum.
Und schauen mal, was noch wird.
Genau, und die Podcast-Hörer können ja dann nochmal schauen, ob es noch was gibt.
Genau, auf jeden Fall die Radiohörer finden auf c3d2.de die komplette Version und auch den Feed zum Abonnieren. Auch vom Pentacast zum Beispiel, wenn es da mal wieder Folgen geben sollte. Ich meine, dieses Jahr hatten wir jetzt eine ganze Folge, yeah, was, glaube ich, mehr ist als 2018. Aber mal gucken, was 2020 so bringt. Ansonsten sehen wir uns vielleicht auf dem Kongress oder wir hören uns auf den Aufnahmen dort oder wir hören uns dann das nächste Mal am 28. Januar wieder auf selbe Stelle, selbe Welle. Bis dahin, frohe Weihnachten, Merry Crisis and Happy New Year.
Tschüss.
Tschüss.